Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Nils Behrens vom Lanzer Hof. Herzlich willkommen, Nils.
Ja, Erik, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin sicher, dass einige den Lanzer Hof kennen oder die Lanzer Hof Group, wie ihr euch nennt. Das ist aus meiner Sicht ein ganz spannendes Konstrukt, ein spannendes Content- und Produktangebot, würde man in Neusprech sagen. Wir werden heute über das Thema, was vielleicht ein bisschen nischig klingt, über Gesundheit und Wellness. Nee, Gesundheit und Wellness ist ganz bestimmt nicht nischig, aber in der Kombination aus eher Luxus, Wellness und Gesundheit ist das vermutlich nicht so ein häufiger Business Case, aber aus meiner Sicht ein ganz erfolgreicher, toller, von dem man viel, viel lernen kann. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist.
Ja, ich würde es genauso unterschreiben, wie du es sagst. Ich bin selbst immer überrascht, wie hoch die Markenbekanntheit auch im internationalen Raum ist, wenn man sich überlegt, wie klein wir eigentlich theoretisch sind. Also ja. Das ist absolut richtig. Also es ist eine Nische, die eine hohe Breite dann doch irgendwie in einer gewissen Zielgruppe als Aufmerksamkeit genießt.
Und deshalb, und trotzdem weiß ich schon auf unserem Vorgespräch heraus, dass es da ganz viele Sachen gibt, die man sich von euch abgucken kann oder wo ich auf jeden Fall schon allein im Vorgespräch schon so wahnsinnig viel gelernt habe. Bevor wir richtig einsteigen, lieber Nils, stell dich doch bitte kurz selbst vor.
Ja, mein Name ist Nils Behrens. Ich bin tatsächlich immer in der Marketingbranche gewesen, habe, sage ich mal, meine prägendste Zeit, also nach dem Studium, mit Sicherheit bei Springer und Jacobi verbracht. Da gibt's ja einige Leute, die...
Ein Werber.
Ja, ja, die noch die Ewi einfach und andere Themen dann so im Kopf haben. Ich werde das interessanterweise gerade auch Tatjana Kai neulich gefragt, meinte so, was denn für mich so das größte Learning war. Und alleine dieses Thema der Verbindlichkeit, das war immer so die Gesagt-Getan-Rate bei Springer Jacobi, dass die in Ordnung sein musste, das war einfach wirklich sehr, sehr wichtig. Und von daher bin ich immer noch, man schreibt es, ist nach wie vor heute immer noch sehr leer, wenn ich ihn verlasse. Es sind immer die Wände weiß und es ist viele von dem, wie auch das Thema Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, habe ich immer noch so in mir, in meiner DNA. Und ich liebe es auch immer, wenn ich immer mal wieder mit anderen springenden Jacobi-Leuten zusammenarbeitet, dass man genau diese Werte dann auch wieder da antrifft.
Und ich glaube, nicht nur Hamburg ist voll von Ex-Springer Jacobi-Leuten. Zumindest kommt das mir so vor.
Absolut, absolut. Also,
du bist so ein Hamburger Kind, ne?
Genau, und ich bin danach zu springenden Jacobi, bin ich zur TUI gegangen, zur richtigen TUI, zu dem Veranstalter und hatte danach das Glück, dann nach 3,5 Jahren in Hannover dann wieder nach Hamburg zurückzukommen und hatte da dann TUI Cruises mit aufgenommen, also aufgebaut. Das heißt also, mein Schiff, auch dieser etwas sperrige Name ist mit aus meiner Abteilung entstanden, war da dann auch mal 3,5 Jahre so wirklich auch für Neubauten verantwortlich und verschiedene andere Themen. Und dann bin ich zum Lanzer Hof gekommen, weil genau das mein CEO-Chef damals gesucht hat. Damals gab es einen einzigen Lanzer Hof und er wollte eigentlich so diese auf der einen Seite Professionalität, die man aus einem Konzern Markenführung so erwarten kann, kombiniert mit dieser Startup-Erfahrung, die ich dann bei TUI Cruises gesammelt habe, um die Expansion des Lanzerhofs eben halt voranzubringen. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gab es ein einziges Haus in Österreich.
Mhm. Super. Ich bin, und damals gab es auch noch gar nicht so viele Schiffe. Ne? Mein Schiff 1, das war ja, boah, wie lange ist das her?
Also ich war da quasi, bevor es mein Schiff 1 gab. Okay, das heißt also, ich war bei Schiff 0 da und da hat es ja auch noch gar keinen Namen. Ja. Und ehrlich gesagt, das war auch eine sehr lustige Erfahrung, auch in der Branche, als wir dann sagten, also es war ja erst nur ein Kampagnentitel, mein Schiff, als Claim sozusagen, dass man so dieses Thema Wohlfühlen in diesen Satz einfach so mit reinbringt oder in diese zwei Worte mit reinbringt. Und als wir dann sagten, okay, wir taufen jetzt das Schiff und es heißt auch mein Schiff, haben ja auch alle uns für total verrückt erklärt. Und heute wird es dann doch irgendwie viel selbstverständlicher wahrgenommen als...
Ja, ist eine echte Marke. Ja.
Denkt man eigentlich nicht mehr so drüber nach.
Ja, die vermutlich, aber das werden wir gleich im Gespräch drauf kommen, gibt es da parallel zwischen Kreuzfahrten und dem Geschäft, was du heute machst. Ne? Also was mir so als eher zahlengetriebener Mensch auffällt, ist die Ticketgröße. Die Tatsache, dass es begrenzte Kapazitäten gibt, zumindest in den saisonalen Höhepunkten. Aber dazu gleich mehr. Ich ich fürchte, du musst noch ein bisschen das, Produkt, den Service, die Marke Lanzerhof erklären für alle diejenigen, die euch noch nicht selbst genutzt haben oder zumindest schon mal in eurer Nähe standen.
Genau, also vielleicht nur mal ganz kurz noch mal zum Hintergrund. Ich habe damals, als ich im Lanzerhof anfing, gab es ein einziges Haus. Das heißt also, das gab alles nur Menschen, die in der operativen zuständig waren. Deswegen sage ich immer, ich war Overhead Nummer 1 und dementsprechend auch alles für alles Übergeordnete dann zuständig. Heute ist meine Verantwortung tatsächlich Marketing und Vertrieb und Pressearbeit. Von daher sollte das eigentlich mein leichtestes sein, den Lanzerhof zu erklären. Und,
Du bist aber kein Mediziner, ne?
Ich bin kein Mediziner, nein. Mhm. Und in einem Satz ist es tatsächlich so, dass wir Ressorts haben, die das Thema Spitzenmedizin mit Naturheilkunde verbinden. Das heißt, man muss sich das in noch einfacheren Worten so vorstellen, dass wir eigentlich eine Art Klinik sind, verbunden mit einem Fünf-Sterne-Hotel. So, und diese Klinik ist in dem Sinne keine klassische schulmedizinische Klinik, sondern es geht darum, dass man auf der einen Seite diese Spitzenmedizin zwar bedient, dass man dann aber die Genesung, Heilung dann versucht, auf naturheilkundliche Weise zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt normalerweise hier in Hamburg ins UKE gehe, dann weiß ich, dass ich da eine Diagnostik nach dem modernsten Standard bekomme. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach dann mit einem Rezept rausgehe, wo ich dann in die Apotheke gehe und mir dann irgendwelche Pharmaka abholen darf, die ist auch relativ hoch. Wenn ich zum reinen Naturheilkundler gehe, dann werde ich auf andere Weise versucht zu therapieren, auf naturheilkundliche Weise. Es hat aber auch mal ein bisschen was mit Glauben zu tun. Das heißt also, da die Untersuchung in der Regel dann eine etwas andere ist, hat man dann vielleicht so ein bisschen diese kognitive Dissonanz im Kopf, dass man immer denkt so, hat er vielleicht was übersehen, weil der hat mich jetzt ja gar nicht geultraschallt oder ich war ja nicht im MRT oder keine Ahnung was. Du verstehst, was ich meine. Ja. Und wir versuchen eben halt genau das abzuholen, dass wir auf der einen Seite diese High-End-Diagnostik anbieten und auf der anderen Seite dann aber versuchen, dich ohne den Weg in die Apotheke dann zu heilen.
Okay, aber nur damit ich das richtig verstehe, auf der diagnostischen Seite seid ihr aber auch durchaus auf der vergleichbar mit denen, was man in konventionellen...
Absolut, absolut. Also ich würde mal sagen, in manchen Bereichen sogar darüber hinaus.
Es gibt ja auch sozusagen eine, wie sagt man, oh Gott, da muss man ja aufpassen, wie man sich da ausdrückt. Es gibt ja auch eine alternativmedizinische Diagnostik, habe ich mir sagen lassen.
Absolut, absolut. Auch da bieten wir einige Sachen an und auch das habe ich jetzt mittlerweile auch in den letzten 11 Jahren, die ich da bin, gelernt. Am Ende sagt jeder Mediziner, jeder im heilenden Berufen, wer heilt, hat recht. Und da gibt es eben halt immer Alternativen. Es gibt aber auch ein gutes Beispiel, ist, dass man der Goldstandard nach wie vor, um zum Beispiel eine Darmvorsorge zu machen, ist immer noch die Koloskopie. Das heißt also, man geht zu einem Gastroenterologen und dann bekommt man dann eben halt ein Endoskop in den Hintern. So, und da gibt es einige Leute, die davor Angst haben, weil die Zahlen tatsächlich des Verletzungsrisikos auch durchaus da sind. Das heißt also, es gab mal einen sehr kritischen Artikel im Spiegel, wo auch das Verhältnis von Verletzungsrisiko während der Endoskopie versus Präventionsabsicherung sozusagen da ist, wobei ich immer noch jedem empfehlen würde, es zu machen. Aber da gibt es eben halt auch einige Leute, die Angst haben, und da gibt es dann zum Beispiel bei uns auch die Möglichkeit, zusätzlich, wenn man eben mal keine Endoskopie machen möchte, auch so eine Pille zu schlucken. Das ist so ein bisschen wie, ja, wir sind ja ähnlich das Alter, die Reise ins Ich damals, so ein kleines U-Boot.
Die Kamerapille
und dann filmt die eben halt den ganzen Weg dann runter und das ist eben halt auch eine Alternative. Also es gibt immer Alternativen.
Das soll ja hier ein sehr, sehr, nicht nur Wissens-, sondern auch ein sehr nutzwertiger Podcast sein. Sag mir nochmal kurz, ab wann sollten gerade jetzt Männer, wir haben so Podcast Analytics ist leider nicht so schön wie normale Internet Analytics, aber ich weiß, dass uns etwa circa 80% eher Männer zuhören als Frauen. Ab wann sollte denn der durchschnittliche Mann zum ersten Mal diese Art von Diagnostik, diese Vorsorgediagnostik?
Allerspätestens mit 50. Also früher schadet nicht und wenn es in der Familie Vorerkrankungen gibt, auch schon ab 40 oder je nachdem, wie stark diese Vorerkrankungen waren. Aber üblicherweise, wenn man gar keine familiären Vorerkrankungen bisher hatte, dann sollte man allerspätestens dann doch mal diesen Weg mit 50 dann machen.
Gut, vielen Dank für diese Info. Die jetzt aus einer Marketingperspektive gesprochen, was sind die Gründe, warum Kundinnen und Kunden zu euch kommen? Ist das so, du hast ja schon so Thema Prävention angefangen oder alternative Therapien, aber wenn du es so jetzt nach absteigender Bedeutung sortieren müsstest, ich weiß gar nicht, ob ihr es so genau überhaupt erforschen könnt, aber was sind die Gründe, warum Leute zu euch kommen?
Ich erkläre es am liebsten immer in so einem Bild, dass ich sage, ich habe eine Skala von 1 bis 10. So, und bei 10 ist es so, dass ich 100% gesund bin. Ich springe morgens aus dem Bett und sage, hallo Tag, hier bin ich und mir tut nichts weh. Mhm. Wenn ich wirklich krank bin, dann würde ich sagen, gebe ich mir eine 5. Das heißt also, ich gehe zum Arzt und habe eine Grippe. Mhm. Wenn ich eine 1 habe, dann habe ich vielleicht Krebs. Bei 0 bin ich tot. Mhm. So. Wenn ich diese Skala so in meinen Vorträgen verwende und wenn mal frage, wer von euch hat denn im Augenblick eine 10, dann gibt es immer ein, zwei Mutige, die sich dann irgendwie dann auch eine, selbst eine 10 geben würden. Aber
die spüren sich nur nicht gut genug.
Da kannst du gar nicht gleich noch was sagen, aber ja. Manchmal meldet sich auch gar keiner, je nach Gruppengröße. Ja. Und wenn ich dann sage so, okay, und wer ist irgendwo zwischen 5 und 10, also nicht wirklich krank, aber fühlt sich nicht gut, also das heißt Rückenschmerzen, Schlafprobleme, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, you name it. Und dann melden sich fast alle. Und dann sage ich dann so, und wer ist deswegen in ärztlicher Behandlung? Dann meldet sich wieder gar keiner. So, und wir sind eigentlich, kann man sagen, die Experten.
Entschuldigung, du musst unterbrechen. Da ist dieser Geschlechtermix, glaube ich, nicht uninteressant. Sind das dann überwiegend männliche Gäste?
Bei uns im Landshof oder in meinen Vorträgen?
Bei den Vorträgen. Wenn die sagen, ich habe Beschwerden, aber ich bin nicht in ärztlicher Behandlung. Das kenne ich nur von meinen männlichen Freunden.
Naja, es kommt ja ein bisschen drauf an, Erik, was du für Beschwerden hast. Weil
Rückenschmerzen,
so. Also da läuft man ja auch nicht sofort los zum Arzt. Aber ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Das finde ich so schön. Aber ich will einfach sagen, um den Satz zu Ende zu bringen, das Beispiel zu Ende zu bringen, wir sind eigentlich die Experten, die Leute so dicht wie möglich wieder in die Zehen ranzubekommen. Mhm. Aber mein Freund Ralf, der hatte da so ein Problem, dass er immer das Gefühl hat, dass ihm der Hals so zuschwillt. Aber das ist dann immer so kurz aufgekommen, aber das hat ihm ein bisschen Panik gemacht. Mhm. Dann ist er mal zum HNO-Arzt gegangen. Wo geht man auch hin, wenn was mit dem Hals ist? Geht zum HNO-Arzt. Dann hat er gesagt, haben Sie das jetzt im Augenblick? Und so, nö. Dann kommen Sie nochmal wieder, wenn Sie das haben. Wie soll das gehen? Das sind ja immer nur so für 10, 15 Minuten. Ja, kann ich Ihnen auch nicht helfen. So, und der war bei uns und da hat sich dann zum Beispiel rausgestellt, dass der eine Lebensmittelunverträglichkeit hat gegen Rindfleisch. Also man denkt ja immer so, ja, also Gluten kennt man, Laktose kennt man, aber dass du eigentlich gegen alles Unverträglichkeiten entwickeln kannst, da kommt man ja nicht so schnell drauf. Und das ist eigentlich so unsere Expertise, das sind wirkliche kleine Sherlock Holmes, unsere Ärzte, sage ich mal so, die dann sich den Körper als Ganzes anschauen, den Menschen als Ganzes anschauen und dann häufig auch sehen, dass die Symptome und die Ursachen sehr weit voneinander entfernt sind. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch auch mit unserem Konziliarzahnarzt, wo dann auch häufig so Sachen wie Hüftprobleme oder Hüftschmerzen auch von den Zähnen rauskommen. Und also deswegen, ich glaube einfach, dass dieses Thema der ganzheitlichen Medizin, das ist auch so eine Marketingblase, die ich gleich gelernt habe, als ich in diese Industrie eingestiegen bin, die gerne verwendet wird, genauso wie 360-Grad-Kommunikation in der Werbung.
Ja.
Aber wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die es auch wirklich liefern, weil wir tatsächlich diese Ganzheitlichkeit in jeglicher Hinsicht eben halt abdecken und dadurch dann auf Themen kommen, die andere Leute eben halt oder andere Mediziner, Therapeuten, whatever, teilweise nicht finden.
Das kann ich aber, also ich verstehe, dass das ganzheitlich inflationär benutzt wird, aber gerade an diesem Beispiel der Unverträglichkeit zu dem HNO-Beispiel, auch im Marketing-Sprech würde man sagen, dass es halt die Siloisierung der Fachdisziplin hilft natürlich nicht, wenn es multikausale Möglichkeiten gibt, ist das wirklich dann möglichst schnell zu lösen. Also das kann ich schon verstehen.
Du darfst aber dabei auch dann noch zusätzlich nochmal neben den Silos auch noch nicht die Eitelkeiten vergessen. Also selbst an so
Orten. Der Patienten oder der Ärzte?
Der Ärzte. Das heißt also selbst an Institutionen, ich möchte jetzt keine nennen, wo eben halt verschiedene Fachbereiche dann auch zusammenarbeiten sollten, ist das ja nicht immer der Fall.
Ich glaube, dass jeder, der schon mal mehr als einen Arzt oder Ärztin irgendwie besucht hat, der kann sich das vorstellen, dass es da nicht durch die Eitelkeiten, aber eher durch diese. So lernen die es ja auch schon, glaube ich, ne? Dass sie irgendwann so sehr spezialisieren, dass sie halt nicht mehr so richtig die 360-Grad-Sicht haben.
Also für mich die größte Überraschung war, es haben ja hier viele Marketing-Leute mit Sicherheit auch die Biografie von Steve Jobs, die letzte, die erschienen ist, gelesen. Und da ist das ja ein relativ großer Teil zum Schluss, dass seine Frau sich nahezu ausschließlich hauptberuflich darum gekümmert hat, die verschiedenen Ärzte und Therapeuten auf einen Wissensstand zu bringen und miteinander zu koordinieren. Das heißt also, selbst wenn wir über die reichsten und einflussreichsten Menschen dieser Welt sprechen, haben die gleichen Probleme.
Ja. Also das ist ein super, super spannendes Thema. Führt jetzt ein bisschen von der Marketingseite weg, aber um nochmal die Brücke zu machen, wo ich gerade stehen geblieben bin, ihr helft dabei, die Leute auf die Zehen zu kriegen. Jetzt ich will es jetzt nicht in Keywords runterbrechen, aber gibt es so nach Defizitkategorien, also ich habe irgendwie Schmerzen an den Gelenken, ich will abnehmen, ich habe Präventionsfragen. Gibt's da irgendwie gibt's da etwas, was eine besonders große Häufung ist?
Da habe ich da kein im klassischen Sinne Ranking für dich. Das, was ich dir sagen kann, dass eigentlich nahezu 90% unserer Gäste erstmal unter Stress leiden. So, und diese Stresssyndrome können unterschiedliche Auswirkungen haben. Mhm. Wenn ich den ganz klassischen Lanzerhof-Erstgast beschreiben würde, dann würde ich sagen, das sind sehr häufig Menschen, die entweder in führender Position sind, eigene Unternehmen führen oder eben halt leitende Angestellte sind, die ein Stück weit ihre Karriere dem Raubbau an ihrem Körper zu verdanken haben und die dann einfach in einem Zustand dann sind, meistens ist das so irgendwo Anfang 40, dass sie dann sagen, okay, jetzt ist irgendwie auch mal Payback-Zeit, weil ich irgendwie merke, dass ich mich immer weiter von der Szene entferne. Und die Einschläge einfach immer mehr werden. Und dann kommen die einfach zu uns und wissen ganz häufig gar nicht, was sie da eigentlich erwartet. Die haben davon gehört, kommen auf Empfehlungen und sagen so, okay, die machen mich wieder heil und sind dann mal ganz überrascht, was dann mit ihnen da so passiert.
Was erwartet die denn? Also vielleicht das so der Übergang in eure Produktwelt, weil es gibt ja heute nicht mehr nur einen Lanzerhof und selbst auf dem Lanzerhof gibt es ja auch nicht nur eine Service- und Produktwelt, sondern es gibt ja mittlerweile mehrere Standorte. Magst du uns da mal kurz so einen Überblick geben?
Naja, klar. Also es gibt drei Standorte. Es gibt einen in Lanz, es ist bei Innsbruck, da kommt der Name her. Mhm. Dann gibt es den zweiten, der war in Hamburg, der sich ich sag mal so ein bisschen losgelöst, eher ist das eine orthopädisch-kardiologische Praxis. Dann haben wir den dritten Standort war am Tegernsee oder der ist am Tegernsee. Mhm. Das ist wieder auch klassisch wie Lanz, so ein Ressort. Und dann gibt es in London noch eine urbane Einheit, die auch gleichzeitig so einen Fitnessclub mit anbietet. Und last but not least haben wir jetzt gerade auf Sylt eröffnet in diesem Sommer. Das war ja auch viel in den Medien, in List. Mhm. So, und grundsätzlich, um mal auf das Kernprodukt der Ressorts zu gehen, da ist es so, dass jeder Gast erstmal das gleiche medizinische Basispaket mitbuchen muss. Das heißt also, du kannst nicht einfach wie jetzt in einem normalen Wellnesshotel einfach sagen, ich buche mein Zimmer und dann mache ich vielleicht eine Lumi-Lumi-Massage, vielleicht auch nicht. Sondern jeder hat erstmal einen Einstiegstermin mit dem Arzt, mit einem Arzt. Mhm. So. Vorab füllt man einen Gesundheitsfragebogen aus, wo man dann auch alle Karten auf den Tisch legt, was einen sozusagen von der Szene entfernt, also was so die Probleme sind. Und auf Basis dessen wird einem auch schon der richtige Arzt zugeteilt und werden auch schon ein paar Vortermine gemacht. Mhm. So einfach, damit dann eben halt gewisse Kapazitäten auch da bereitgestellt sind. So. Und dann ist das Kernprodukt, ist dann schon eine Art von, also ich mag das Wort immer nicht so gerne, aber es ist eine Art von Kur, eine Art von Fastenprogramm. Mhm. Das ist eben halt unsere Lanzerhof-Kur, wenn man sie so nennen möchte, Lanzerhof-Fastenkur. Und das heißt also, es gibt erstmal weniger zu essen. Es gibt nicht zu essen, je nachdem, welche Kurstufe man hat, aber es gibt dann erstmal weniger zu essen. Das alleine setzt schon einige Heilmechanismen im Körper frei, die aber eben halt im Idealfall auch eben halt in dieser betreuten Form gemacht werden sollten. Mhm. So, und dann gibt es eben halt da drumherum verschiedene unterstützende therapeutische Maßnahmen, die ein Stück weit damit zu tun haben, was deine Probleme sind und was deine Zielsetzung ist. Das heißt also, ich sage immer, jeder, der bei uns bucht, bucht das gleiche Basispaket und nach dem ersten Gespräch hat keiner mehr das gleiche Basispaket. Also es gibt eigentlich niemanden, der den gleichen Therapieverlauf hat.
Okay, das ist ja schon, an sich ist das schon komplex, ne? Also das Thema, was ihr bedient, ist sowieso super komplex, womöglich eines der komplexesten Themen, denen sich Menschen an Menschen irgendwie widmen können. Und zudem ist es dann auch noch, hängt das mit einer geografischen Komponente ab, ne? Eure Produkte sind ich habe jetzt nicht mitgesehen, 4 oder 5 Orten.
In Summe 5, aber wir haben 3 Ressorts im
Ja, Anblick. Genau. So, und das andere auf der Nachfrage oder auf der Bedarfsseite setzt es voraus, dass ich ein gewisses, so habe ich es so verstanden, dass ich ein Bewusstsein dafür haben muss, dass ich vielleicht nicht an der 10 bin und dass es da keine, so das, was ich mir immer gerne einrede, dass es keine nicht immer Selbstheilungskräfte gibt, die ohne weiteres dazu tun, von innen oder außen mich wieder automatisch wieder alleine auf eine 10 zurückführen. So, also dieses Bewusstsein muss ich erstmal haben. Mhm. Und dann gibt's ja vermutlich auch die Menschen, die zu euch kommen, haben die schon Vorerfahrungen mit traditionellen, also waren die alle schon mal bei anderen Kliniken, Ärzten, Einrichtungen, Und versuchen es jetzt nochmal mit euch? Oder seid ihr für viele so der erste Punkt, um sich wirklich der eigenen körperlichen Gesundheit zu widmen?
Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir hatten jetzt die letzten, in der Pandemie war es so, dass wir sehr viele Erstkunden insgesamt hatten. Normalerweise ist es so, dass wir 70% unserer Gäste sind Wiederholer.
Okay.
Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass du sozusagen jetzt im Lanzerhof kommst und dann jemanden triffst, der genauso wie du dann zum ersten Mal da ist, liegt bei 30%.
Das ist ja krass. Also das ist ja ökonomisch, ist das ja toll. Also auch gerade für die Marketingseite. Das heißt, du musst hier nicht ständig ein Hamsterrad an Neukundengewinnung irgendwie betreiben, sondern.
Das muss ich glücklicherweise nicht. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht total obsolet mache. Aber es ist tatsächlich so, dass ich.
Naja, du musst 30% Neukunden ran.
Ja, aber ich würde mal sagen, dass diese 30% Neukunden. Also wenn du mich fragen würdest in meiner Marketingklaviatur, welches ist dann das erfolgreichste Thema, was wir haben, ist Word of Mouth. Das heißt also, wir leben komplett vom Empfehlungscharakter. Wir haben ja interessanterweise, also vielleicht einfach auch mal zu sagen, wie unsere Gästestruktur aussieht, da ist es so, dass wir im Augenblick noch immer noch die Löwenanteile sind Deutsche, wobei man aber sagen muss, dass deutschsprachig, damit nehme ich Deutschland, Österreich, Schweiz, liegt bei unter 50% der Gäste. Das heißt, auf Platz 2 ist dann schon UK, auf Platz 3 die Schweiz, auf Platz 4 aber schon die USA. So, und USA heißt bei uns interessanterweise, und da komme ich dann immer zu diesem Word-of-Mouse-Charakter, in erster Linie New York. Das heißt also, jeder Gast, der aus Amerika zu uns kommt, sagt als erstes immer so, wer ihn geschickt hat und wen er alles kennt, der schon hier war. Das heißt also, die beginnen eigentlich ihr Arztgespräch immer erstmal mit dem Name-Dropping.
Das interessiert den Arzt, ja klar.
Total. Geht alles von seiner Zeit ab. Aber das ist denen scheinbar erstmal total wichtig zu sagen, von wem bin ich hingekommen.
Okay, cool. Und wie kannst du das triggern, was beeinflusst? Das ist ja klar, also das wächst ja automatisch ins Volumen. Je mehr Standorte ihr habt, je länger es euch gibt, solange eure Dienstleistung weiterhin noch so positiv wahrgenommen wird. Was kannst du darüber hinaus noch wirklich beeinflussen?
Da komme ich dann immer dazu, wo ich dann hoffentlich doch nicht obsolet bin, sondern man sagt ja im Marketing immer, du brauchst 6 oder 7 Kontakte, bevor du überzeugt bist, sozusagen, bevor der Kaufimpuls dann da ist. So. Und es hilft natürlich ungemein, dass wenn ich dann irgendwie gerade in einer Situation bin, wo mir dann es mir nicht so gut geht oder ich versuche, darüber nachdenke, dass ich irgendwie mir in irgendeiner Weise Hilfe hole und ich dann mit jemandem darüber rede. Und der sagt mir Lanzerhof, dass ich dann idealerweise schon mal gehört habe. So. Und da versuchen wir eben halt auf einer relativ breiten Basis eben halt diese Markenbekanntheit, Markenawareness in irgendeiner Weise herzustellen oder hochzuhalten.
Ich habe euch noch nie genutzt, aber ich kenne euch, ich weiß nicht, ob es aus der Hamburger Bubble ist oder aus meinen Unternehmerfreunden. Was ich halt immer so mitkriege, ist, dass ich persönlich habe noch nie festgestellt, dass es einen Vergleich gibt, also im Sinne des Wettbewerbs, dass jemand sagt, Lanzerhof oder Marktbegleiter XY, höchstens bei der rein diagnostischen Seite. Ne? Man sagt, das Thema, was wir vorhin, ich muss mal eine Vorsorge machen, so, und dann geh doch zu Schnickschnack Y, so sagen, die machen dir in 6 Stunden das Manager.
Und das ist ja ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, diese despektierlich gesagt Checkerbuden, ich sag jetzt mal, diese Einrichtung, diese klassischen Check-up-Präventionseinrichtungen. Das ist ja das totale rote Tuch für ganz viele Ärzte, weil was passiert ist ja in vielen Fällen, dass du am Ende dann einen großen Berichtsband bekommst mit Themen, die alle nicht bei dir stimmen, sage ich mal so, oder die vielleicht ausbaufähig sind. Manchmal auch noch so ein bisschen Empfehlungen, aber viele sind damit total überfordert. Und dann gehen sie immer dann zu ihrem Arzt, ihrem Hausarzt, Facharzt oder keine Ahnung was. Und komme mit ihrem Band an, mit ihrem Berichtsband an und der Arzt ist dann immer total unglücklich, weil alles, was ihm eigentlich Geld bringt, schon weg ist. Genau. Ja. Und meistens er dann auch in der Regel dann gar nicht so viel mehr machen kann, weil es dann in vielen Fällen auch in die Therapie geht. Das heißt also, dann sind eigentlich häufig gar nicht mehr so die, ich sag jetzt mal, bleiben wir bei dem Beispiel Rückenschmerzen, dann ist der Orthopäde gar nicht mehr so sehr gefragt, sondern eher der Physiotherapeut.
Klar.
So, und das sind dann eben halt genau dieses Gap. Aber um auf deinen Punkt drauf zu kommen, ja, also es ist tatsächlich auch so, als ich dann das erste Mal dann so ein Presse, Monitoring dann eingerichtet habe, um unsere Wettbewerber zu beobachten. Die Liste ist relativ kurz und die Liste reden wir über eine weltweite Liste ist relativ kurz. Also
ja, dann ist vermutlich der größte Wettbewerb eigentlich die Unterlassung, dass ich sage, okay, ich weiß zwar, dass ich vielleicht nur auf einer 6 oder 7 stehe, um in deinem Bild zu bleiben, aber ich ignoriere das, mach das nix oder mach das nur irgendwie sporadisch. Also du kannst ja nicht so eine klassische Bedarfsweckung machen. Du kannst ja praktisch nur latent vorhandenen Bedarf irgendwie dann auf dich, also in Actions
ganz genau.
Übersetzen.
Ne? Ganz genau. Okay. Und deswegen, also für uns ist es ganz entscheidend eben halt die Presseberichterstattung. Das heißt also, ich gebe den Großteil, nicht ganz den Großteil, aber ich gebe schon sehr, sehr viel Geld für PR-Agenturen aus. Das heißt also, wir haben im Augenblick haben wir eine Agentur für Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben ein Büro in Paris, wir haben eins in Mailand, wir haben eins in Kopenhagen, wir haben eins in Norwegen, wir haben eins in New York und in LA.
Also in den Zielen, also dort, wo die.
Ja, und auch potenzielle Ausbaumärkte. Also für uns sind natürlich die Nähe von Skandinavien schon spannend, auch für den Standort Sylt. Also
klar, okay, das verstehe ich. Wie machst du dann die Content-Selektion? Also gibt es da so eine Art Content-Pyramide, die mit der du arbeiten kannst? Also ich stelle mir so allgemein, also wie ich überlege gerade, wo ich jetzt zum ersten Mal kennengelernt. Ich glaube, ich war über so einen Unternehmerverband mal zu so einem Infoabend, ich weiß gar nicht mehr, Infoabend, irgendein medizinisches Problem. Da bin ich aus Versehen reingerutscht. So. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ganz cool, weil ich bin mir relativ sicher, dass ihr das wart. Die haben nicht so gleich auf die Conversion gezielt, sondern die haben eher auf die Problematisierung, warum sich zum Beispiel Unternehmer so wenig um ihren eigenen Körper kümmern. Also sich damit auseinandergesetzt und was eigentlich auch so ein bisschen die Kosten der Unterlassung sind. Und das fand ich super gut, um A, die Awareness auf meiner Seite anwachsen zu lassen und das Vertrauen zu eurer Organisation, das ist jetzt bestimmt 5 oder 10 Jahre her, das Vertrauen zu eurer Organisation anwachsen zu lassen, weil ich nicht das Gefühl hatte, okay, die wollen jetzt schnell ein paar also despektierlich gesagt, die wollen jetzt schnell mal ein paar Privatversicherte irgendwie abgreifen, um da mal eben eine Diagnostik zu machen und dann und irgendwie einen überflüssigen Igel-Dienstleistung heißt das, glaube ich. Also irgendwie so eine Selbstzahler-Dienstleistung irgendwie zu verkaufen, sondern das war, diesen ganzheitlichen Ansatz habe ich da schon verstanden. Aber ist so eine Art Involvement Teil deines Playbooks?
Ja, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten und genau das, was du sagst, das ist absolut richtig. Wir haben ganz selten eben halt eine ganz klassische Kauf mich du Sau Impulse. So. Ja. Das heißt also, wir haben, ich bin da ganz gut im Austausch mit einer Firma, die sich im Tourismus eben halt auf das Thema Online-Marketing konzentriert hat. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir eine wahrscheinlich fast eine doppelte Öffnungsquote und Lesequote bei unserem Newsletter haben im Vergleich zu anderen touristischen Anbietern. Warum ist das so? Weil in diesem Newsletter eigentlich nahezu keine Werbung ist. Das heißt also, wir haben immer ein großes Top-Thema, was eben halt immer ein Gesundheitsthema ist. Das heißt, was weiß ich nicht, wie werde ich eigentlich zuckerfreies Leben, kann ich eigentlich ein zuckerfreies Leben beginnen? Dann haben wir ein paar News aus den Ressorts. Dadurch ist das einfach Content, den wir wegschicken. So, und warum machen wir das? Weil wir einfach daran glauben, dass wir damit unsere Kompetenz unterstreichen und durch diese unterstrichene Kompetenz eher den implizierten Wunsch auslösen. Komm doch mal.
Ja.
So, aber deswegen, also es gibt bei uns auch keine großen Verkauf-Rabattaktionen oder sonst irgendwie was, weil wir sehen uns selbst eben halt als Luxusprodukt. Und das sieht man ja auch bei den anderen Luxusmarken. Also auch Gucci gibt's ja nicht mehr im Sale.
Ja klar. Und auch bei euch gibt es keine Influencer, die rumlaufen und dann 14 Tage bei euch in Sylt übernachten. Unterstelle ich jetzt mal, stimmt das überhaupt? Oder hast du eine ganze Schar an Influencern, die...
Nein, ich habe keine Schar an Influencern. Ich sag dir ehrlich gesagt, das ist eins der Themen, die mich wahnsinnig beschäftigen im Augenblick in meinem Arbeitsalltag, um bei dem Beispiel Skandinavien zu bleiben. Der Printmarkt in Skandinavien ist wahnsinnig klein. Man muss dazu sagen, der Printmarkt in Deutschland ist der größte der Welt. Von daher ist im Vergleich zu uns alles klein. Aber
er wächst jetzt auch nicht mehr richtig, ne?
Und in Skandinavien sind die ja immer schon viel, viel weiter. Die haben ja auch einen viel höheren Anteil von Online-Buchungen und alles so. Die sind einfach viel digitaler, Punkt. Und da sehen wir einfach wirklich so, jeder Journalist, der quasi für uns ein relevantes Medium verantwortet, der kennt uns mittlerweile auch schon und hat vielleicht auch schon was gemacht. Und end of story. So, das heißt also, da jetzt auch regelmäßig immer wieder reinzukommen oder und dass das jetzt einen großen Bass auslöst, ist extrem schwierig. Das heißt, wir müssen tatsächlich in diesen Märkten mal mit Influencern arbeiten. Da haben wir dann ein junges Mädchen jetzt im Augenblick gerade da gehabt, Emily Sindleff, die war jetzt schon zweimal da und die ein unheimliches Gesundheitsbewusstsein für ihre jungen Jahre hat. Und da sehen wir dann, wenn die da ist und was postet, dann ist auf einmal Dänemark in einem der Top 5 Ländern der Zugriffsländer sozusagen auf der Website. Das heißt, du siehst den Impact. Bevor Emily Sindleff das erste Mal da war, haben wir verschiedene Anzeigen geschaltet, verschiedene tolle Berichterstattung gehabt. Nicht einmal Dänemark in der Top 10 der Liste gewesen. So. Du siehst also schon, dass da ein Einfluss ist. Unsere Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir immer, also die Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt zusammen, wir können jetzt diese Tür aufmachen, wir werden jetzt im Landshof Tegernsee, die Wahrscheinlichkeit, dass niemand da ist, den man aus den Medien können könnte, damit aus den Medien kennen könnte, meine ich nicht unbedingt nur Schauspieler, Moderatoren, Fußballer, sondern auch Unternehmenslenker. So, die ist bei nahezu null. So, das heißt also, du wirst, wenn du jetzt in den Landshof Tegernsee gehst, mit Sicherheit irgendwie sagen, ach, das ist doch der. So. Und dann ist es natürlich extrem schwierig. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir nennen normalerweise keinen Namen, es sei denn, die haben es selbst auch mal öffentlich gemacht. Aber Kate Moss, so, die hat es jetzt gerade länger dann irgendwie darüber auch irgendwie erzählt und alles. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt eine Internet- oder Instagram-famous Person da habe, die gar nichts bezahlt. Und Kate Moss zahlt alles. Also Kate Moss hat gar keinen
Rabatt.
Null. So, und das ist schwierig. Das ist dann so ein bisschen die Geister, die ich rief, wenn du ein Haus hast wie den Stangelwirt jetzt, sag ich mal, in Kitzbühel, der verdankt seiner Popularität auch ein Stück weit diesen vielen Prominenten, die auch immer da sind.
Ja.
Ohne es zu wissen, ich würde behaupten, die zahlen nicht alle voll.
Ja, ich hab auch so, also in dem konkreten Fall weiß ich nicht, aber wir kennen ja die Muster, wie man sieht ja auch, wie die akquirieren auf der Influencer-Multiplikatoren-Seite.
Genau, aber ich würde einfach sagen, also das Verhältnis von Instagram-Famous zu echt-Famous und dann die eine Zeit nix, die andere Zeit voll, ist halt ein ganz schmaler Grat.
Ja, das verstehe ich. Nochmal zurück auf das Content-Thema und diese eher Bewusstseins- und Wissensvermittlung, weniger als sofort jetzt irgendwie auf den Abschluss zu gehen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, wo du ganz unterschiedliche Gäste hast und wo auch, also man kann rausfinden, dass das zum Lanzer Hof irgendwie gehört, aber auch da, zumindest die Folgen, die ich jetzt gehört habe, ist das nahezu vollkommen im klassischen Sinn werbebefreit. Ist das richtig?
Genau. Wir haben jetzt, ganz interessant, wir haben jetzt in der letzten Zeit gesehen, dass wir vermehrt Bewerbung bekommen haben von Podcast-Hörern. Und deswegen ist die einzige Werbung, die wir momentan haben, ist immer, dass wir Leute suchen.
Gut, ja.
Also von daher machen wir nur eine Eigenwerbung, die auch, da lege ich sehr viel Wert drauf, unter 30 Sekunden ist. Und das ist die einzige Werbung, die wir machen. Und ja, wir haben nicht nur an Lanzerhof assoziierte Leute, sondern wir haben tatsächlich einfach so unsere 5 Gesundheitsthemen, sowas wie medizinische Themen, wir haben Sportthemen, wir haben Ernährungsthemen, Mindfulness und Beauty. Das sind so meine 5 Themen, die ich mal habe und daraus habe ich verschiedene Gäste und mir war es von Anfang ganz wichtig, dass das nicht so eine Dauerwerbesendung ist, weil auch das ist dann ja, ist ja ein bisschen immer wie so dieses trojanische Pferd, dass wenn es nicht als Geschenk wahrgenommen wird, dann lässt es ja auch keiner mehr in seine Stadtmauern rein. Und ich bin mittlerweile so, dass wir, ich würde sagen, mehr als die Hälfte meiner Gäste haben gar nichts mit dem Lanzerhof zu tun. Also, das sind dann, keine Ahnung, also morgen, ich weiß nicht genau, wann diese Folge rauskommt, aber ich weiß, dass morgen zum Beispiel Patrick Kühn, der Tennisspieler, kommt. Der war noch nie im Lanzerhof, der erzählt einfach was darüber, über seine Leben als Tennisprofi und was er als Learning dann in die Welt daraus weitergibt.
Ja, super spannend. Also der heißt, du kannst ruhig mal Werbung selbst
Achso, Forever Young. Forever Young heißt der Podcast. Ja. Es gibt 2 Forever Youngs. Aber wir sind der Blaue, wenn du so willst.
Okay, sehr, sehr gut. Also sehr hörenswert und mit einem hohen, eine hohe Content-Dichte.
Ja, wir sind einmal die Woche tatsächlich und wir sind, also ich habe jetzt nicht aktuell geschaut, aber wir waren das letzte Mal, als ich vor 2 Wochen geschaut habe, hatten wir schon über 170.000 Abonnenten. Das ist ja, wenn du im Verhältnis zu der Zielgruppe des Lanzerhofes siehst, ist das ja schon groß.
Man muss vielleicht noch mal sagen, wenn man sich jetzt mit euren Serviceangeboten auseinandersetzt, dass ihr seid jetzt nicht in der Schnäppchen. Also mal gucken, was es
genau,
wert ist. Aber wir reden hier schon von Tickets, die garantiert vierstellig und in sicherlich, also wenn ich es mir so ausrechne, nicht selten fünfstellige Tickets sind.
Absolut.
So, das heißt, das ist hier kein Massenmarkt und die ganzen Themen, die ich jetzt vorhin aufgebracht habe, man muss ein Bewusstsein haben für Gesundheit und dass man sich selbst verbessern kann dort. Man muss auch zudem auch die Kaufkraft mitbringen, um sich das auch leisten zu können.
Ich würde mal behaupten, wir adressieren die Top 1% der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern. Das heißt also, wenn man der Statistik in Deutschland schaut, dann ist es so, dass, glaube ich, nur 3% der Bevölkerung über 100.000 Euro verdienen. So, und ich würde mal sagen, mit 100.000 Euro Jahreseinkommen bist du noch nicht zwingend Zielgruppe des Lanzerhofs. Also das... Ja.
Da gibt es auf dem Spiegel gab es eine schöne Self-Assessment, da konnte man sein, ich weiß gar nicht, ob es Brutto- oder Nettogehalt, im Grunde führt das auf so eine Netto-Haushaltsbetrachtung, sondern da kann man sich dann selbst benchmarken, zu welchem Prozentsatz zur Restbevölkerung.
Wirklich?
Man steht. Ja, kann man, das ist natürlich im weitesten Thema vor dem Stichwort der Verteilungsgerechtigkeit vom Spiegel aus gemacht, aber ich verstehe, man kann auch jeder selbst entscheiden, vorausgesetzt er hat die Kaufkraft, wie viel ihm jetzt seine Gesundheit wert ist.
Genau.
Nochmal auf die Zielgruppen zu sprechen kommen. Ich bin beeindruckt von eurer hohen Repeater-Rate, gerade vor dem Hintergrund, dass es ja kein Schnäppchen ist, dass man dafür Zeit investieren muss. Man kann sich das nicht einfach so wie ein Fitnessgerät kaufen und dann irgendwie liegen lassen, sondern man muss ja dann auch wirklich
Zeit investieren.
Kannst du auf der, wir haben über die Content-Sache gesprochen, wir haben über so Reichweitenmaßnahmen, zum Beispiel auf der Influencer-Seite gesprochen. Was kannst du auf der CRM-Seite machen, um dieses Word-to-Mouth, war das erste, aber im Ergebnis ist es ja eine hohe Loyalität und hohe Begeisterung zu eurem Produkt. Aber was kannst du tun, um auf der Loyalitätsseite, Marketingseite, das Ganze zu unterstützen?
Also es ist insgesamt so, dass wir sehen, dass die Gäste mit uns ja auch häufig auch danach im Kontakt bleiben. Das heißt also, es gibt viele von unseren Gästen, die haben gar keinen Hausarzt mehr, sondern die sind einfach dann ausschließlich bei uns in der Betreuung. So, die kommen manchmal zweimal im Jahr. Selten auch dreimal im Jahr, aber es gibt ganz, ganz viele, die kommen einmal im Jahr. So. Mhm. Das heißt also, da gibt's auch richtig so kleine, ich sage jetzt mal immer so Buddy-Clubs so, also die, wenn man in Lanzerhof in Lanz am 1. Januar kommt, dann ist das wie ein großes Klassentreffen. Dann sind die meisten kennen sich dann eben halt schon von all den Jahren davor und kommen dann immer wieder. Das ist aber nicht deine Frage. Die Frage ist ja die...
Doch, das ist Teil meiner Frage.
Ja,
kannst du dich noch an Helmut Kohl erinnern und seine Kur?
Ja.
Das war das, also ich meine, das war natürlich so, ich weiß nicht, bei wem er die gemacht hat, aber einmal im Jahr war im Tegernsee oder so.
Ist das ehrlich gesagt auch gar nicht mehr
so genau. Du bist vermutlich viel zu jung. Was bist du für ein Jahrgang?
73.
Ja gut, also 2 Jahre jünger. Aber Helmut Kohl, weiß ich noch, ist jedes Jahr, ich glaube, auf Kur und danach war irgendwie 15 Kilo sichtbar leichter.
Genau, aber ich komme auch nicht mehr drauf, was das für eine Kur war, aber es hatte, also er war sicher nicht bei uns, das weiß ich. Das ist ja sowieso interessant, also dieses in der Presse, ich komme aber gleich wieder auf deine Frage zurück, aber ich möchte nur ganz kurz dieses Thema aufnehmen. Was manchmal dann so auch Presse auslöst. Ich gebe dir mal 2 Beispiele. Ja. Beispiel 1, ich würde mal sagen, der wahrscheinlich größte Impact, den wir zu dem Zeitpunkt für unsere Marke jemals hatten, da gab es nur den Einlanzerhof, war der Fall Klatten. Das heißt also, Frau Klatten hatte ja dann damals einen Heiratsschwindler kennengelernt, wurde von dem dann auch erpresst.
War das bei euch?
Und das war bei uns.
Oha, das habe ich gar nicht mehr. Guck mal, den Teil habe ich überlesen.
Ja. So, und das, was passiert ist, dass dann so die typischen Medien dann so eine Formulierung hatten, so, ja, den Heiratsschwindler, den sie im reichen Sanatorium Lanzerhof kennengelernt hat.
Sanatorium, das reichen Sanatorium.
Das reichen Sanatorium. So, was ist passiert? Der gut verdiente Metzgermeister aus Werne-Eickel liest das und sagt, Irmgard, kennst du den Lanzerhof? Und dann sagt sie so, nein! Also, da gehen alle Reichen hin, wir sind auch reich, da müssen wir mal hin. So, und auf einmal hatten wir dann einen wahnsinnigen Run von Menschen, die meinten, ich bin auch reich, jetzt muss ich ja auch mal her. So, oh, das heißt also, das war wie so ein Clubgefühl, wo dann Menschen das Gefühl hatten, ich gehöre doch auch in den Club, warum bin ich denn nicht da?
Ja.
So, das war, sage ich mal so, ist, sehr schade für Frau Klatten, aber für uns sozusagen der positive Impact. Grundsätzlich insgesamt für uns, ich hatte es schon mal gesagt, wir reden eigentlich nie über unsere Gäste, es sei denn, sie reden darüber. Und für uns ist dieses Thema Diskretion eben halt unheimlich wichtig, weil nur davon können wir leben, dass es dann eben halt keine Bilder von ehemaligen Bundeskanzlern oder sonst was im Bademantel gibt.
Ja.
So, und von daher, auch der hat darüber mal gesprochen, von daher auch das, diese Andeutung kann ich dann an dieser Stelle bringen. Aber grundsätzlich ist das eben halt das, was uns so ausmacht. So, und dann haben wir jetzt, du siehst, Reichensanatorium triggert Leute anzurufen. Wir haben jetzt auf Sylt die Situation, dass wir irgendwann mal im Handelsblatt unser CEO Christian Harisch gesagt hat, dass das wahrscheinlich eines der teuersten Hotelprojekte Europas ist, was wir da gerade realisieren. Warum hat er das gesagt? Weil wir da insgesamt nur 69 oder 68 Zimmer vorgesehen haben und die Baukosten im Augenblick bei über 120 Millionen liegen. Das heißt also, der Preis
pro Zimmer
macht es zu einem der teuersten Hotelprojekte, die wahrscheinlich jemals in Europa realisiert wurden. Was bleibt hängen? Das ist das teuerste Hotel Deutschlands oder Europas, je nachdem. Das ist das, was bis heute überall immer wieder geschrieben wird. Das stimmt ja gar nicht. Es geht ja nicht um den absoluten Zimmerpreis, es geht ja um die Baukosten. Das heißt also, so. Das, was aber der Unterschied ist zu einem Club der Reichen, gibt es Leute, die das triggert, die dazugehören, gerne dazuhören möchten, dass etwas teuer ist. Das möchte der Deutsche natürlich überhaupt nicht. Der will ja nicht irgendwo hin, was dann als teuer empfunden wird, weil teuer ist ja nicht value for money.
Ja, das ist nicht smart, ja genau.
So. Aber du siehst, manchmal ist dann im Grunde eigentlich eine sehr gefühlt das Gleiche, aber dann irgendwie dann doch nicht das Gleiche. Also da merkt man einfach wirklich so, wie dann so ein Paradigmenwechsel entsteht.
Die, wenn wir so bei dieser vielleicht gar nicht selbstgesteuerten Reichweiten-Explosion sind, das Sylter-Projekt war ja, so wie ich das mitgekriegt, in der Presse auch aus diversen Gründen kontrovers besprochen. Hat das geschadet? War das egal? Hat das geholfen?
Also der Punkt eins, auf den ich sehr, sehr häufig angesprochen werde, ist immer so, Mensch, ihr werdet da ja sehr kritisch gesehen. Und da muss man wirklich sagen, da bin ich mit sehr vielen Sylten in Austausch. Das ist eher die laute Minderheit als die Mehrheit, die uns jetzt so kritisch sieht. Ich gebe dir ein Beispiel. Da werden dann auch immer so Punkte gesucht, also der Lanzerhof hat alle Physiotherapeuten weg eingestellt. Jetzt gibt's keine Physiotherapie-Termine mehr auf der Insel.
Die gab's doch davor auch nicht.
Erstens gab's die davor auch nicht. Und ich habe dann mal nachgefragt, wie viel haben wir denn eingestellt? Drei.
Ja.
So, also wenn drei Physiotherapeuten sozusagen das gesamte System dann da eben halt ins Wanken bringt, dann...
Das ist ein schmales System.
Ist das ein sehr schmales System, absolut.
Ja. Also das System sollte, ja.
So, und das sind dann immer so Sachen, die dann in den Medien so groß hochgeblasen werden. Dann fand ich es auch so, das war wirklich eine kleine, nette Idee, dass ein paar Mönche aus Nepal kommen sollten. Und es ist ja ein ursprünglich militärischer Bau gewesen, also eine ehemalige Kaserne, die wir da abgerissen haben und neu gebaut haben. Und es ist darüber hinaus ja auch auf so einer Baustelle auch viel Stress und allem drum und dran. Deswegen hatten wir gesagt, wir räuchern das dann danach aus und machen da eben halt so ein kleines Ritual. Wir sind eben halt wirklich auch in vielerlei Hinsicht, dass wir eben halt für viele Arten von, ich sage jetzt mal, Heilmethoden auch keine Denkblockaden haben. Das sollte aber auch ja niemand bezahlen. Das war einfach eine kleine kleine Geschichte, die gar nicht so groß werden sollte. So, dann hat das dann irgendjemand dann mitbekommen und hat dann irgendwie angefangen, darüber zu schreiben. Und dann war es aber das Problem, dass die aus verschiedenen Gründen die fünf Mönche, die da kommen sollten, gar nicht einreisen durften. Und nichtsdestotrotz gibt es ein paar Medien, die scheinbar extrem gut recherchieren, wie diese kleine handliche Zeitung hier aus Hamburg, die dann irgendwie sagte, reichen Irrsinn, es werden extra Mönche aus Nepal eingefahren, um das Sylter Haus auszuräuchern. So. Hat aber gar nicht stattgefunden. So, also du siehst einfach wirklich so, es ist teilweise haben wir irgendwie das Gefühl, die Leute suchen einfach nach Punkten auf uns drauf zu hauen und hauen dann teilweise auf Säcke drauf, wo gar keiner drin ist.
Aber würdest du sagen, also hast du da PR-seitig, hast du da jetzt, war das neutral, war das gut oder schlecht? Also man könnte ja auch sagen, Hauptsache es wird über euch gesprochen und
ja, ich glaube immer ganz fest an any promotion is good promotion. Also das, da glaube ich mit Sicherheit dran. Ich würde jetzt mal behaupten, das, was am schwierigsten war, wir hatten eine Soft-Opening-Phase, die wir dann beendet haben. Dann haben wir noch letzte Arbeiten fertig gemacht und dann haben wir offiziell eröffnet. So, das heißt also, da waren dann irgendwie der Juni und Juli waren dann Soft-Opening. Dann mussten wir nochmal für 2 Wochen schließen, um dann letzte Arbeiten wirklich fertigzustellen, die man nicht machen kann, während Gäste im Haus sind. Und dann haben wir im 1. August offiziell eröffnet. Auch da wurde dann irgendwie gesagt, Lanzerhof schon wieder dicht. So, und das ist etwas, was sich interessanterweise so viele Leute gelesen haben, und dann kommt ständig die Frage, habt ihr eigentlich schon wieder auf? Daran merkst du, dass viele mitbekommen haben, dass wir schon mal auf hatten. Das heißt also, die Öffnung ist, also die Soft-Opening-Phase scheint da war, aber dieses Schließen, so was in der Presse so dargestellt wurde, das haben wahnsinnig viele Leute mitbekommen. Und das, würde ich sagen, war wahrscheinlich eine der größten Schäden, weil keiner geschrieben hat jetzt wieder auf.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, total, klar.
Also ich würde sagen, alles das andere.
Newsgehalt.
Genau, alles andere an Berichterstattung würde ich eher auf die positive Seite schieben. Dieses Schließen nach der Soft-Opening-Phase würde ich definitiv auf die negative Seite schieben.
Du bist CMO der Gruppe.
Genau.
Jetzt, ich habe gerade so überlegt, als ich dir zugehört habe, über dein Scherz am Anfang, muss ich sagen, ob du eigentlich einen redundanten Job hast oder nicht. Gesundheit, also gerade wenn wir im weitesten Sinne Kliniken, Krankenhäuser etc., die müssen ja im Grunde, das ist im Grunde eine knappe Ressource, eine sehr, sehr knappe Ressource, nämlich medizinisches Fachpersonal oder auch Pflegepersonal, Therapiepersonal, irgendwie verteilt werden muss. Ich muss jetzt nicht über die Vergütungsregelungen sprechen, aber da ist es im Grunde ein knappes Gut, was verteilt wird. Ihr macht ja nicht nur ein knappes Gut, sondern ihr habt ja auch Luxus, ihr habt Wellness, ihr habt davon, es gibt eine Travel-Komponente. Also ich verstehe total, warum so eine Organisation einen CMO braucht, gerade so wie ihr euch positioniert und über diese Content-Bedeutung. Lange Einleitung für meine Frage.
Ein bisschen Angst
wie
vor
ist der, das? Keine vor Sorge. Frage. Keine Sorge. Wie ist das, weil die eigentlichen WertschöpfungserbringerInnen in der Branche, in der du arbeitest, das sind ja Mediziner, die über Generationen gelernt haben, dass sie ein sehr, sehr gefragtes, knappes Wissen haben. Wie sehen die dich oder deine Teilorganisation im Marketing, wie sehen die dich und wie hat sich so das in den Jahren als Nicht-Mediziner da so einen aus meiner Sicht wichtigen Job zu machen, wie hat sich das entwickelt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Oh, danke.
Nein, also muss ich wirklich sagen, weil ich zugegebenermaßen auch wenig Ahnung hatte, als ich in diese Branche eingestiegen bin. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich vielleicht wahrscheinlich wirklich so ein bisschen dicht an der 10 war, als ich eingestiegen bin. Umso weniger Krankheitshistorie du hast, umso weniger ärztliche Erfahrung hast du und umso weniger kann man da auch mitreden. Wenn ich selbst schon mal irgendwie beim Pneumologen war, weiß ich auch, was ein Pneumologe macht. Wenn ich noch nie was mit der Lunge hatte, weiß ich es nicht. So, also von daher musste ich tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel Wissen aufbauen. Das heißt also, am Anfang haben mich die Ärzte zu Recht aufgrund des mangelnden Wissens auch erstmal gar nicht ernst genommen. Zum Zweiten ist es so, dass Ärzte natürlich ein sehr großes oder häufig ein sehr großes Selbstbewusstsein haben und eine für sich auch eine gewisse Strahlkraft dann auch irgendwie haben
möchten. Sind ja ihr eigener CMO, ne?
Genau. Von daher finden die es dann sowieso auch erstmal komisch, wofür man das denn eigentlich braucht. Der nächste Punkt ist, wir gewinnen jetzt seit 8 Jahren immer ein Award für den Lanzerhof Tegernsee, dass wir immer wieder als ausgezeichnet werden als World Best Medical Spa. Mhm. Das ist natürlich ein gruseliger Titel für jeden Arzt, weil der sagt, ich arbeite doch nicht im Spa. Und wir sind auch kein Spa. Wir sind auch kein Medical Spa, wenn man wirklich so erstmal genau betrachtet, sondern wir sind eher eine Klinik.
Ja.
So, es gibt aber keinen publikumswirksamen Preis im klassischen Sinne, der sagen würde, weltbeste Klinik. Und selbst wenn das sagen würde, ist das nichts, was ich in der Kommunikation so gerne benutzen würde, weil Klinik einfach so stark mit dem Thema Krankheit verbunden ist. So. Das heißt, wir müssen uns immer ein Stück weit in diese Wellness-Terminologie, Wellness-Welt einordnen, was für meine Kolleginnen im ärztlichen Bereich einfach der totale Albtraum ist. Ich habe ja schon gesagt, dass ich immer noch gerne mit Springer der Kubi-Leuten zusammenarbeite. Eine der ich sag mal so legendärsten Kreativdirektoren von Springer der Kubi, mit dem ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis habe und der auch uns ab und zu mal berät, ist André Kemper. Mhm. Und der sagte, es ist einfach so wichtig bei diesem Produkt, dass wir mehr auf der Lustseite sind als auf der Mustseite. Ja. Das heißt also, man muss ja auch sagen, so kommen wir nun mal einfach auf das Thema Fasten. Das ist ja nicht nur Vergnügen. Also es ist mehr Vergnügen, mehr zu essen, als weniger zu essen. So.
Zumindest kurzfristig.
Yeah. Absolut. Und der sagte eben halt, das, wo wir aufpassen müssen, ist, dass die Menschen nicht irgendwann sagen, ich müsste auch mal wieder in den Lanzerhof, sondern ich will in den Lanzerhof. Und deswegen ist es eben halt genau dieser schmale Grat, wenn man die ärztliche Kommunikation so machen würde, wie Ärzte ihr Selbstbild haben und auch zu Recht das machen, was sie machen, dann wäre es wahrscheinlich eher eine Muss-Kommunikation, weil wir eben halt eher die Probleme adressieren. Wir wollen aber eher auf das Thema des What's in for me, also wir haben ja schon gesagt, dass wir ähnliches Alter sind. Die ein oder anderen Hörer werden sich auch noch an Facebook erinnern. Und da ist es so gewesen, dass ich nach meinem ersten Aufenthalt im Lanzerhof vor 11 Jahren wirklich das Gefühl hatte, dass ich mich so viel besser fühle. Also ich war wirklich sehr, sehr gesund und fit und alles, aber danach war alles so viel besser. Ich war leichter, meine Augen waren mehr weiß, alles an mir war besser. Punkt. Und deswegen wollte ich das irgendwie dokumentieren und habe dann damals meinen Profilname auf Facebook von Nils Behrens in Nils 2.0 Behrens geändert. Heißt ja lustigerweise bis heute, ich bin nicht mehr so oft auf der Seite, aber dieses 2.0 Gefühl, das ist es das, was es ausmacht. Und das ist eigentlich das, was ich versuchen möchte, durch die Kommunikation rüberzubringen. Also wirklich dieses schöner, besser, gesünder dann eben zu sein. Das ist natürlich nicht so medizinisch.
Gibt es eine Maßnahme oder ein Konzept, was du angewandt hast, was von dem du sagen würdest, genau das hat mir geholfen, die Wahrnehmung meiner Kollegen auf der medizinischen Seite zu verbessern. Weil das Problem, was du hast, hat ja auch der Marketier in der Softwareunternehmung oder der Marketier in einem ingenieursgetriebenen Maschinenbauunternehmen. Und klar, man kann immer sagen, bei einer Kreuzfahrt kann ich mir vorstellen, ne, wenn du schaffst im Grunde, dass die Marke bekannter wird und die Kabinen voll sind, dann sagen, hast du dein Ziel erreicht. Das ist klar messbar. Bei euch ist das ja nicht so trivial. Würdest du sagen, es gab eine Sache, die hat dir dabei geholfen, die Akzeptanz, nicht nur an der Spitze, das glaube ich leichter, sondern in der Gesamtorganisation höher zu machen?
Ich würde schon sagen, dass es erstmal das... Wir haben ja damals bei Springer Jacobi sehr viel Autowerbung gemacht. Und damals gab es den Satz von Konstantin Jacobi, man muss auch mal unterm Auto gelegen haben, um gute Autowerbung machen zu können. Und dieses unters Auto legen, das habe ich die letzten 11 Jahre gemacht. Das heißt also, ich bin sehr tief ins Produkt eingetaucht. Ich würde mal sagen, dass ich wahrscheinlich ein sehr, sehr breites Wissen über das habe, was wir anbieten und darüber hinaus. Mir hat der Podcast jetzt, also ich meine, wir haben jetzt 156 Folgen aufgenommen, da jetzt jede Woche auch sich mit so Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen, auch nochmal eine unheimliche Breite und Tiefe gegeben. Und deswegen, also das letzte Executive Meeting, wo dann auch die Hälfte der Teilnehmer dann auch Ärzte sind, die machen dann auch immer schon Witze über Herrn Dr. Behrens und haben, wenn wir dann an einem Standort Arztmangel haben, kommt dann immer der Spruch auch schon so ein bisschen, ob ich nicht einspringen könnte. Von daher glaube ich, ist das nichts, wo man sagt, das war jetzt dieser eine Moment, sondern ist wirklich dieses permanent auch mit in der Werkstatt sein und
das Auto. Das unter das Auto legen verstehe ich sofort. Das finde ich super, super klares Bild.
Ja.
Sehr gut. Klasse. Wir kommen leider schon so ein bisschen zum Ende unseres, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schönen Podcasts. Ich finde das super, super, super lehrreich. Gibt es eine Sache so, wenn du so auf deine Marketingorganisation, so schon klar, das ist jetzt kein, es gibt jetzt hier viele Dinge, die ich mir so ein bisschen rausgezogen habe, wo ich was gelernt habe, aber bleibt ein aufgrund der Besonderheit ein Nischenthema, also Besonderheit, ne, das, was sie anbietet, an wen ihr es anbietet und wie, was für eine Ticketgröße anbietet. Gibt es so, wenn du so eine Sache herausgreifen müsstest, die ihr im Marketing besonders gut macht, so ein bisschen, was man sich von euch am besten abgucken sollte. Oder gerne auch mal was ihr besonders, wo ihr sagt, boah, da sind wir vielleicht noch nicht so gut, das solltet ihr euch auf keinen Fall abgucken. Aber was wäre das? Was könnte man sich von euch am besten abgucken?
Das ist ganz witzig. Ich habe in meiner Zeit, gerade auch in der Werberzeit und auch darüber hinaus im Studium, immer so ein paar Sachen gelernt, die ich immer so spannend fand, sowas wie Corporate Design, Corporate Identity, auch Corporate Architecture. Und in all diesem Zusammenhang habe ich mal auch dieses Wort der Selbstähnlichkeit der Marke dann so gelernt. Und ich finde, dass das etwas ist, was extrem gut ineinander greift. Das heißt also, wenn man sich herauskommt von der Architektur, dann ist es immer so, wenn man sich die Bilder vom Lanzerhof anschaut, dann wirken die immer sehr reduziert und fast ein bisschen kühl. So. Und das ist immer die größte Überraschung, wenn ich dann Menschen dann da habe, die eine Führung gebe oder die dann das erste Mal kommen, die sind dann immer ganz überrascht, wie heimelig wie schön das einfach ist, obwohl es so klar und reduziert ist, so und keine Bilder an der Wand und alles so. Und dieses Weglassen von Details, aber ohne dabei unraffiniert, sage ich mal, zu sein, das versuchen wir auch auf die komplette Kommunikationssprache zu übertragen. Und ich glaube, dass jedes Werbemittel, was wir haben, eine komplette Lanzerhof-DNA hat. Das heißt also, das sind dann sowohl unsere Broschüren über Anzeigen, über Magazine, über Produkte auch. Wir haben ja auch viele Lanzerhof-Produkte, die alle genau so einer gleichen Selbstähnlichkeit der Marke einfach so entsprechen. Und ich finde, da bin ich schon sehr stolz drauf, weil es eben tatsächlich in diesen letzten 11 Jahren dann auch ein Stück weit mit mir dann auch gewachsen ist. Und ich glaube, wenn ich sagen würde, was ist uns extrem gut gelungen, dann ist es das. Und ich finde darüber hinaus, das ist aber jetzt das neueste Thema, man kann sich ja immer für neue Ideen dann besonders begeistern. Wir haben jetzt so eine übergeordnete Art Claim. Auch da merkt man dann wieder so, aus welcher Welt ich komme. Man braucht ja eigentlich kein Claim, aber trotz allem so eine Art Positionierungssatz, den ich extrem schlau finde, und der heißt Health is Freedom. Weil ich glaube, jeder, der eine gesundheitliche Einschränkung mal erlebt hat, sei es durch eine Verletzung oder aber eben halt durch andere Themen, weiß, welche Freiheitseinschränkung es in dem Sinne bedeutet. Und ich finde diesen Gedanken des Health is Freedom, finde ich extrem passend für uns und macht auf positive Art, glaube ich, deutlich, was ich immer meine, mit möglichst dicht wieder an die Zehen zu ranzugeben. Wir wollen den Leuten eigentlich genau diese Freiheit zurückgeben, und deswegen fand ich jetzt so nachdem der ist uns jetzt sozusagen nach 10 Jahren gekommen, finde ich, das ist ein sehr guter Match, der eigentlich das subsumiert, was wir anbieten.
Kann ich total gut nachvollziehen. Super, klasse. Lieber Nils, ganz herzlichen Dank. Das war super spannend. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter mit dir quatschen.
Ehrlich, lass uns das machen. Wir machen jetzt nur das Mikrofon aus.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank. Bleib gesund und hoffentlich bis ganz bald.
Alles klar. Danke, Erik, für die Einladung.
Sehr gerne.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.